On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Wimbledon ist gestartet, die Tour de France und die Frauenfußball-EM werfen ihre Schatten voraus. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 284 von On the Pitch, der Sportpodcast. Mit dem Wochenrückblick heute im wirklichen Schnelldurchgang, nicht im gewohnten Duo Benny und David. David, mein Name hier und ich begrüße in der Leitung wieder mal David Müller. Hallo an dich und danke fürs Einspringen heute mit dieser Expressfolge, die wir uns mal vorgenommen haben. Aber darf natürlich nicht ausfallen.
Ja, sehr, sehr gerne. Hallöchen aus dem Thüringer Glutofen in den Hessischen und auch an alle euch da draußen, je nachdem, wo ihr gerade sitzt. Hoffentlich am See bei dem Wetter.
Genau so ist es. Nur die Verrückten sitzen zu Hause vor der Klimaanlage und sprechen über das, was in der vergangenen Sportwoche passiert ist. Und genau das tun wir natürlich. Wir blicken unter anderem auf die ersten Tage in Wimbledon. Wir haben das Formel-1-Wochenende aus Spielberg für euch im Gepäck, wo unter anderem Max Verstappen schon die Weltmeisterschaft abgeschrieben hat. Wir haben einen deutschen Meister im Basketball, über den müssen wir sprechen, ebenso wie zum Beispiel die Vorschau eben auf die großen Events, die uns bevorstehen. In dieser Woche starten die Tour de France und die Frauenfußball-EM. Ich habe es eben schon angesprochen. Eine Menge gibt es zu besprechen. Auch die Club-WM hat natürlich ihren Platz, aber wie immer ist der Fußball ganz hinten drauf. Deswegen starten wir vorne, David, mit einer Meldung, die Lennart und ich letzte Woche, schöne Grüße, der ist ja letzte Woche eingesprungen, dankenswerterweise. Benny heute übrigens nicht da, weil er sein Volo startet, also ein Teilziel dieses Podcasts erreicht. Gratulation schon mal dazu. Letzte Woche haben wir vergessen, dass Kirsty Coventry das Amt von Dr. Thomas Bach als IOC-Präsident übernommen hat. Haben wir ja beim letzten Mal nicht drüber gesprochen, aber ihrer Wahl allerdings, auch im Vergleich zu den anderen Kandidaten, sie ja die einzige Frau gewesen damals, die zur Wahl gestellt worden ist, haben wir ausführlich drüber gesprochen. Hast du das irgendwie wahrgenommen und was steckst du für Hoffnung in ihr Tun als IOC-Präsidentin?
Weniger Korruption. Also sagen wir es mal so, ja, ein bisschen mitbekommen hat man es schon. Es wurden ja gerade vor der Wahl, gab es ja sämtliche Informationen zu den ganzen Kandidaten, die da angetreten sind. Und wenn ich das noch so richtig im Hinterkopf habe, war sie, glaube ich, noch mit die angenehmste, wenn man das noch so sagen kann, also von den Ideen her, von der Erfahrung. Und insofern, ich sag mal so, bei solchen Funktionären oder auch in solchen Positionen, ich habe da ehrlicherweise nicht mehr viele Erwartungen, was auch FIFA, UEFA, IOC in dem Fall jetzt oder FIS angeht. Es ist ja häufig so, dass da ja sehr viel gemauschelt wird. Insofern, ich habe da keine riesigen, großen Erwartungen. Vielleicht ändert sich was, wenn nicht, ist es so.
Ja, tatsächlich wird es ja im Rahmen der deutschen Olympiabewerbung auf jeden Fall nochmal ein Thema werden. Da wird sich in den nächsten Jahren auf jeden Fall ja das Ganze nochmal thematisch intensivieren. Und natürlich an der Stelle nehmen wir auch natürlich das On-the-Pitch-Thema Nummer 1 gerne mit rein. Hoffentlich wird Kirsty Coventry auch der nordischen Kombination der Winterspiele die richtige Entscheidung zuführen und die einzig richtige kann lauten oder muss lauten, die Frauen in der nordischen Kombination auch mit ins olympische Programm zu hieven, anstatt die gesamte Sportart rauszuschmeißen. Das ist der Impuls an der Stelle und dann müssen wir bei diesen Temperaturen, und das ist doch die perfekte Abkühlung bei diesem Wetter, über Wintersport sprechen. Leider allerdings nicht nur über gute Neuigkeiten, sondern eigentlich zwei sehr, sehr schlechte Neuigkeiten. Ein positiver Dopingtest bei Deutschlands Langläuferin Nummer 1, ich denke, das kann man so formulieren. Tiefer Rückschlag für das Team von Peter Schlickenrieder, dem Bundestrainer. Positiver Dopingtest wegen eines Hustensaftes, der falsch bestellt worden ist durch den Truppenarzt, der für sie zuständig ist. Mucosolvan sollte es werden. Spasmo-Mucosolvan ist es geworden. Das Problem ist, da ist nicht nur Ambroxol drin, haben vielleicht die ein oder anderen von euch auf der Packungsbeilage schon mal gelesen, sondern Clenbuterol. Und das steht eben auf der roten Liste. Und da muss jetzt der DSV irgendwie rauskommen. Sie selbst wird dafür nicht verantwortlich gemacht, aber Konsequenzen kann es natürlich trotzdem haben. Stichwort Olympia aus oder sowas. Viel möglich.
Oh ja, und das wäre natürlich sehr, sehr bitter. Du hast es ja schon angesprochen. Sie ist ja unser Aushängeschild im Langlauf und wir haben uns ja gerade in den letzten Monaten und Jahren gefreut, dass es da ja endlich mal wieder nach vorne ging und sie war da ja maßgeblich dran beteiligt und es wäre jetzt natürlich eine ganz bittere Kiste. Ich stelle mir das auch so immer vor, also gerade bei solchen Fällen, es gibt ja auch Leute, die es absolut absichtlich machen, aber es gibt ja auch sehr viele Fälle, wo es genau dann sowas ist, wie zum Beispiel jetzt der Hustensaft, wo ich mich dann auch frage, wäre ich jetzt so Leistungssportler, ist absolut irre. Also es ist gut, dass es solche Regularien gibt, auch sehr streng, und dass die sehr streng sind, aber boah, was man da alles achten muss, das ist ja wirklich Wahnsinn, oder?
Ja, absolut. Da gibt es auch eine ganz interessante Folge jetzt von dem Radsport-Podcast, wo Hajo Seppelt, der ARD-Doping-Experte, zu Gast war, wo unter anderem Rick Zabel darüber spricht, was für ein krasser Effekt diese Anti-Doping-Maßnahmen eben haben. Oder ich glaube, es war in einer der Tourfunk-Live-Ausgaben, auch das natürlich als Vorbereitung auf die Tour sehr empfehlenswert, wie krass eben die Überwachung inzwischen ist, dass du halt immer angeben musst, wo bin ich gerade, damit jederzeit unangekündigt diese Tests durchgeführt werden können. Und da sind wir eben gespannt, wie diese Sache weitergeht, aber da bleiben wir natürlich auch hier trotz der sommerlichen Temperaturen auf dem Laufenden. Außerdem hat Lara Gut-Berami, die Weltklasse Skifahrerin im alpinen Bereich aus der Schweiz, ihr Karriereende nach dem kommenden Olympiawinter angekündigt. Zweimal Gesamtweltcup gewonnen, dazu einmal Olympiagold, zweimal WM-Gold, bisher 48 Weltcupsiege, damit ist sie die fünft erfolgreichste in dieser Rangliste. Das wird also auch ein Abschied geben zum Ende des kommenden Winters, soll hier schon mal ihren Platz bekommen. Und ebenfalls ein Karriereende gibt es bei Anna-Maria Wagner. Aus welchem Sport, David?
Natürlich aus dem Judo.
Fahnenträgerin, letztes Jahr in Paris bei Olympia gewesen, genau richtig. Zweimal Bronze in Tokio geholt, hat viel für den deutschen Judosport getan. Und gerade auch da ist es eben wichtig, dass diese Fahnenträgerinnen und Fahnenträger bei Olympia jetzt nicht immer nur Leichtathletik, Schwimmen oder Dirk Nowitzki sind. Und genauso eben auch die Aufmerksamkeit auf kleinere Sportarten gerichtet werden. Deswegen auch hier alles Gute für die Zeit nach dem Leistungssport. Und dann würde ich sagen, sind wir im Tennis angekommen. Wimbledon läuft schon, aber du gibst nochmal so einen kleinen Abriss, was die Vorbereitungsturniere angeht. In Halle haben wir bereits drüber gesprochen, auch in Berlin gab es ja die Entscheidungen, und dann gab es neben dem Turnier auf Mallorca, wo Altmaier im Achtelfinale raus ist, auch noch Eastbourne und natürlich das Turnier in Bad Homburg vor der Höhe im wunderschönen Kurpark. Update uns doch gerne mal. Und dann sprechen wir über Wimbledon.
Ja, fangen wir natürlich beim deutschen Turnier an in Bad Homburg. Für die meisten deutschen Spielerinnen war da sehr früh Schluss. Deswegen fokussieren wir uns einfach mal auf die Siegerin, nämlich Jessica Pegula, die das Finale gewann gegen Iga Swiatek. Also auch ein sehr hochklassiges Finale in diesem Turnier. Du hast ja schon angesprochen, Altmaier früh raus auf Mallorca. Da hat dann im Finale gewonnen Talon Griekspoor, der das Endspiel auch gegen den Franzosen Moutet gewonnen hat, der, wie gesagt, Altmaier geschlagen hat. Und in Eastbourne ging Taylor Fritz als Sieger hervor. Und dann ging es nahtlos weiter, nämlich jetzt in Wimbledon.
Ja, und da habe ich gehört, bist du ähnlich wie Kollege Nico Mannstein eigentlich 24/7 vor deinem Prime-Bildschirm. Dank Multiview ja jetzt auch auf mehreren Courts verfügbar. Ich weiß nicht, ob du auch in den Genuss dieser Funktion kommst, aber wir können auf jeden Fall sagen, wir nehmen auf am späten Dienstagnachmittag. Sascha Zverev spielt jetzt schon den zweiten Tag lang seine Erstrundenpartie gegen Rinderknecht, den Franzosen, und das sieht tatsächlich gar nicht mal so berauschend aus. Ohne jetzt hier das Ergebnis vorwegzunehmen, können wir aber auch schon sagen, dass unter anderem Sinner schon weiter ist, Musetti allerdings auch schon raus, also ambivalente News aus dem italienischen Lager. Was ist denn aus deutscher Sicht bisher denn schon feststehend im Hinblick auf die erste Runde, David?
Es ist sehr durchmixt tatsächlich. Positive Nachrichten gibt es unter anderem bei Eva Lüss, die zwar drei Sätze gebraucht hat, um die Chinesin Yuan in die Knie zu zwingen, aber sie steht in der zweiten Runde, spielt da jetzt gegen Linda Noskova. Auch Laura Siegemund hat sich durchgesetzt gegen Peyton Stearns aus den USA, souverän mit 4-6 und 2-6. Nächstes Spiel ist dann gegen die Kanadierin Leyla Fernandes. Also für Zweitrundmatch ist das ein ordentliches Brett. Dasselbe gilt für Jan-Lennard Struff, der spielt im nächsten Spiel gegen Felix Auger-Aliassime, konnte jetzt die erste Partie gegen Philipp Misolic in 4 Sätzen gewinnen. Daniel Altmaier auch hier leider sehr früh ausgeschieden gegen den Kanadier Gabriel Diallo. Auch sehr deutlich 6-1, 6-2, 6-4. Also da war nichts zu holen. Tatjana Maria ist leider heute sehr frisch ausgeschieden, konnte den ersten Satz noch gewinnen mit 6-3. Den zweiten hat sie dann knapp im Tiebreak verloren. Und dann der dritte Satz ging ihr doch sehr die Kraft aus. 6-1 und somit sang- und klanglos ausgeschieden gegen Katie Wolinetz aus den USA. Ella Seidel steigt jetzt auch noch ein gegen die Spanierin Jessica Busas Manero. Das Spiel müsste, glaube ich, auch laufen. Und wie gesagt, Alexander Zverev, gerade noch im Einsatz, musste ja gestern das Spiel unterbrochen werden, weil in Wimbledon gibt es ja Nachtruhe. Insofern stand es dann da nach Sätzen immerhin 1-1. Also bevor es ins Bett ging, hat Zverev immerhin für den Satzausgleich noch gesorgt. Insofern sind wir da sehr, sehr gespannt, was er jetzt draus macht. Ich hoffe, das wird sich jetzt noch ein bisschen verbessern. Zumindest, wenn ich jetzt mal deinen Worten Glauben schenke. Und du hast es auch schon angesprochen, dass, wenn wir mal von den Deutschen weggehen, es allgemein auch schon so ein kleines Favoritensterben gab. Also unter anderem ausgeschieden Jelena Ostapenko, Daniel Medvedev, Francesco Cirondolo, Matteo Berrettini, Jessica Pegula, wie gesagt, Siegerin aus Bad Homburg, Ons Jabeur und Stefanos Tsitsipas mussten aufgeben. Alcaraz, der Titelverteidiger, immerhin weitergekommen, aber musste auch über 5 Sätze gehen gegen den Italiener Fabio Fognini, deren letztes Spiel jetzt in seiner Karriere war. Und da hat er den Spanier nochmal richtig ordentlich geärgert. Aber er hat es auf jeden Fall geschafft und jetzt in Runde 2.
So kann man sich verabschieden. Ganz genau. Heute Abend steigt dann unter anderem noch Novak Djokovic ins Turnier ein, ebenso wie Lokalmatador Draper und auch die French Open-Siegerin Coco Gauff, wenn der Zeitplan denn hält. Und morgen starten dann, und das ist ja auch on the pitch Tradition auch, dass wir das durchaus mal thematisieren, die Erstrundenpartien in den Doppelturnieren. Also unter anderem starten dann Kevin Kravitz und Tim Pütz morgen in das Doppelturnier ein und auch da haben wir natürlich immer wieder ein Auge drauf, wie das läuft. Bei den Damen ist unter anderem auch Eva Lüss im Doppelfeld mit am Start und am Sonntag oder in den nächsten Tagen generell starten dann natürlich auch noch die Wettbewerbe im Mixed-Doppel. Und dann können wir nur sagen, schaut gerne so viel Programm wie geht. Es ist durchaus sehr, sehr viel Programm, das wir an diesen Tagen haben. Aber genau das ist ja das, was wir an diesem nicht vorhandenen Sommerloch so genießen, dass wir jetzt mit Wimbledon und dann natürlich auch mit Tour und Frauen-EM dann natürlich durchaus gut versorgt sind. Am Wochenende kam dann noch eine weitere sportliche Highlight-Reihe dazu, nämlich die Formel 1 hat Station gemacht in Österreich. Wie immer, Top-Stimmung, richtig gut besucht. Spielberg hat sich von seiner besten Seite gezeigt und nicht nur Spielberg, sondern auch McLaren. Denn es gab wieder einmal einen Doppelsieg. Lando Norris gewinnt vor Oscar Piastri und Charles Leclerc. Die WM turnt sich damit weiter in Richtung, obwohl around turnt sich da gar nichts mehr in Sachen McLaren. Es geht einfach weiter. Straightforward und die Sportschau titelt auch schon. Max Verstappen schreibt den WM-Titel ab. Piastri hat jetzt 15 Punkte Vorsprung und Verstappen punktet gar nicht, weil Kimi Antonelli ihn rausschmeißt. Und dann würde ich sagen, gib uns doch gerne mal einen Überblick über dieses Spielberg-Wochenende. Gerne auch mit Happy End. Hülkenberg Happy End hinten raus.
Ja, nicht nur für Hülkenberg allgemein, sondern für sein Team mit Sauber, denn sein Teamkollege Bortoleto auf Platz 8 war auch mein persönlicher Driver of the Day. Kann man noch schön bei Jiri abstimmen. Also insofern ein ganz starkes Wochenende für Sauber. Und wenn du auch Hülkenberg angesprochen hast, der ist von Platz 20 gestartet. Gut, es sind auch 4 rausgeflogen am Ende, aber dann so zurückzukommen. Also Respekt, gerade wenn man jetzt mal so das direkte Duell mit Williams sieht. Da mussten Alex Albon und Carlos Sainz beide aufgeben. Also insofern, es läuft bei Sauber sehr, sehr gut. Du hast es angesprochen bei McLaren. Sie haben ihre Mini-Krise so ein bisschen überwunden. Doppelsieg, Platz 3 mit Charles Leclerc, Lewis Hamilton auf Platz 4. George Russell, 6. und Platz 6, kann man sich, glaube ich, auch mal freuen. Liam Lawson, allgemein Red Bull hatte ja nicht so viel zu lachen, aber man hat so den Eindruck, der Schritt zurück in den, nicht in den Toro Rosso, wie heißen die jetzt, in den Racing Bulls, zu den Racing Bulls, ich habe immer den Toro Rosso noch im Kopf. Der Schritt zurück war jetzt, glaube ich, aus seiner Sicht genau der richtige, also kommt da immer besser in Schwung. Platz 7 mit Fernando Alonso und die Top 10 komplettiert. Esteban Ocon, wie gesagt, schwarzes Wochenende für Max Verstappen und allgemein für Red Bull. Yuki Tsunoda am Ende 16. und somit letzter geworden. Also insofern ist ein bisschen die Frage im Raum, wird man da nochmal einen Fahrerwechsel vornehmen? Helmut Marko hat das jetzt erstmal abgelehnt, weil er gesagt hat, ja, was sollen sie jetzt groß ändern? Also es bringt ja an sich nichts. Also Liam Lawson jetzt wieder zurückzuholen, macht wenig Sinn. Den einzigen, den sie jetzt ausprobieren könnten, wäre Isaac Hadjar. Aber Also willst du denen das jetzt antun? Das macht ja von vorne bis hinten eigentlich keinen Sinn. Also es ist eigentlich vollkommen wurscht, wen du neben Max Verstappen jetzt dahin setzt. Von daher wird das, glaube ich, erst ein großes Thema wieder für die neue Saison sein. Wer weiß, vielleicht kommt Yuki Tsunoda noch zurück. Ich glaube es eher nicht. Aber insofern bleibt das auf jeden Fall spannend. Und die Formel 1 lebt ja auch sehr viel von diesen Personalrochaden. Und ich glaube, da haben wir für den nächsten Winter da wieder ganz viel Gesprächspotenzial. Nächste Woche geht es übrigens weiter in Europa, dann in Silverstone. Ist ja für einige Fahrer ein Heimrennen.
Genau, da können wir noch dazu sagen, dass bei der Sportschau auch gerne die UK-Flagge da rein kann und nicht die von England, denn es ist der große Preis von Großbritannien. Zum Ende dieses kleinen Formel 1, was kann man da sagen, Blocks, weil danach eben nochmal 3 Wochen Pause anstehen, bevor es dann ins Spa weitergeht. Und ja, Silverstone natürlich Vorfreude auf der einen Seite. Auf der anderen Seite freut man sich auch in Spielberg, nämlich über eine Vertragsverlängerung. Bis 2041 bleibt die Formel 1 dem Red Bull Ring treu. Unter anderem ja wieder aufgebaut damals durch Mateschitz, der ja den A1-Ring, der vorher verrottet war, wieder aufgebaut hat und der Red Bull Ring dann ja eben unter anderem in der Corona-Pandemie der Formel 1 mehr oder weniger den Arsch gerettet hat, weil es da als erstes wieder losging. Wir erinnern uns an den großen Preis der Steiermark, den es ja dann auch da gegeben hat. Also Spielberg bleibt zu Hause der Formel 1. Und wir bleiben das zu Hause für die Sportnews der Woche bei On the Pitch und deswegen machen wir auch gleich weiter mit den weiteren Themen Basketball, Handball, Radsport und alles weitere außer Fußball nach einer kurzen Pause. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Basketball. Am Ende sind es die Bayern geworden. In der BBL gewinnen sie den Titel gegen Ulm. Das Entscheidungsspiel 5 geht 81-77 aus. Und die Bayern sind zum 7. Mal deutscher Basketballmeister. Gratulation dazu. Wir können sagen, bei der EM der Frauen lief es nicht ganz so gut. Platz 5 für die deutsche Mannschaft am Ende, aber auch da waren die Feierreihen ausgelassen am Ende nach dem 81-70 Triumph über Tschechien. Bestes Ergebnis übrigens seit 1997. Hast du was zu diesen beiden Themen beobachtet in den letzten Tagen und möchtest dazu noch was ergänzen, sowohl zur BBL als auch zur EM der Frauen, die unter anderem auch unfassbar spannende Halbfinalspiele hatte? Da könnt ihr euch gerne mal die Ergebnisse und Highlights angucken. Wahnsinn.
Ja, also fangen wir vielleicht mal mit der BBL an. Also erstmal die 7. Meisterschaft für die Bayern-Basketballer in der Geschichte und hat einfach gesehen, wie knapp diese Liga ist. Also ich glaube, es gab nicht so häufig ein 5. Spiel und wie gesagt, 4 Punkte Unterschied. Es ist im Basketball gar nichts. Also insofern Drama bis zum Schluss. So wünschen wir uns das. Und bei den Frauen kann man am Ende immerhin positiv sagen, im Viertelfinale dann ausgeschieden gegen die späteren Europameister, gegen Belgien. Und da hat man den Unterschied noch so ein bisschen gesehen. Also Viertelfinale, die Belgier haben mit 83-59 gewonnen. Also das war auch schon eine ziemliche Abreibung, kann man glaube ich so sagen. Und im Finale haben die Belgier dann auch Spanien geschlagen mit 67-65. Insofern hier zum Thema passend, wo du gesagt hast, knappe Ergebnisse. Insofern ein verdienter Europameister oder Europameisterinnen auf jeden Fall. Und ansonsten, ja, legen wir Basketball jetzt erstmal zu den Akten. Zumindest was jetzt so diese offiziellen Turniere.
Das WNBA All-Star Game steht nämlich trotzdem noch auf unserer Liste.
Ja.
Da gratulieren wir Sadu Sabeli aus Berlin ganz herzlich dazu, dass sie da zum 3. Mal mitmachen darf. Für eine deutsche Basketballerin ein ganz, ganz besonderes Event. Eine ganz große Leistung. Gratulation auch dahin. Und dann machen wir gleich weiter mit den Gratulationen. Und zwar im Handball. Unter anderem ein Gitzel, der von der EHF zum MVP der kompletten letzten Saison gekürt worden ist. Ian Barufet, der in der letzten Saison für Melsungen auf dem Parkett stand und jetzt wieder zurück nach Spanien geht, in seine Heimat, ist zum besten Nachwuchsspieler gekürt worden oder ausgezeichnet worden mit dieser Trophäe dafür. Unter anderem, glaube ich, auch Torschützenkönig der European League gewesen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber da ist das Wissen auf wackeligen Beinen. Vergesst den letzten Satz und dann widmen wir uns wieder den Fakten, denn wir haben lange und breit drüber gesprochen, dieses Wiederholungsspiel in der zweiten Handball-Bundesliga, in dieser unfassbaren Saison, die spektakulär am letzten Spieltag zu Ende gegangen ist, musste ein Wiederholungsspiel haben, weil es einen Spieler zu viel gab bei einer Ligapartie. Deswegen musste Dessau nochmal ran. Hat allerdings dann funktioniert. Und das Spiel, das es hätte nie geben dürfen, das ist zumindest ja die Meinung der Mannschaft gegen Essen, dann am Ende 30-24 gewonnen. So rum. Das heißt, die Klasse bleibt zweitrangig oder das bleibt bei der Zweitklassigkeit für Dessau-Roßlau. Wie hast du diesen ganzen Themenblock mitbekommen? Hast ja in den letzten Wochen sicher auch mitgekriegt, was da alles so los war in Mitteldeutschland.
Ja, unwürdig. Ich würde es als unwürdig bezeichnen. Also wenn man da ja auch immer die Geschichten gehört hat, wie die Spieler ja da dann auch zum Teil im Urlaub waren und ich glaube, es ging ja auch Social Media mäßig ziemlich viral mit sehr vielen merkwürdigen Kommentaren. Ja, wie können die Spieler denn in Urlaub fahren, wenn das noch nicht sicher ist, ne? Aber ich meine, Turniere kommen auch alle noch. Also wie lange will man noch warten? Also man kann ja sagen, dass der deutsche Handball allgemein international sehr großes Ansehen hat. Wir haben hier viel über European League, die Champions League gesprochen, wo die deutschen Vertreter voll abgeräumt haben. Und dann sowas in der deutschen Profiliga, das ist schon sehr peinlich.
Ja, das würde ich so unterschreiben. Und da ist ja tatsächlich auch das letzte Wort noch nicht gesprochen, denn gemeinsam mit der ASV oder dem ASV Hamm-Westfalen gibt es da aktuell noch einen Antrag, die nächste Zweitligasaison mit 19 statt 18 Teams auszutragen. Schauen wir mal, ob da was draus wird. Ansonsten würde ASV Hamm-Westfalen absteigen. Und da geht es natürlich auch so ein bisschen um Geld, weil die DHB-Pokal-Teilnahme da mit in Punkt oder mit reinspielt, deswegen bleibt das auf jeden Fall ein Thema. Dann verlieren wir noch kurz ein paar Worte zur U21-WM im Handball, die ja in Polen vor durchaus magerer Kulisse ausgetragen worden ist. Das haben wir ja letzte Woche mit Lennart schon besprochen. Und das Team von Trainer Martin Heuberger, das schreibt die Sportschau über den SED, hatte das letzte Spiel in der Platzierungsrunde gewonnen gegen Ägypten. Ganz knapp, 27-26, damit Platz 5, ebenso wie die Basketballerinnen bei der EM, also auch bei der Weltmeisterschaft, bei den Handball-Junioren. Titelverteidigung hat nicht funktioniert, da man im Viertelfinale an Schweden gescheitert ist mit 26-32. Den Titel haben sich geholt die Dänen. Das ist auch keine große Überraschung, weil als Olympiasieger und Weltmeister ist auch im Nachwuchs da gut gesorgt. 29-26 am Ende gegen Portugal. 20 Jahre ist der letzte WM-Erfolg der Dänen her und Bronze geht übrigens an die Färöer. Auch da knappes Spiel 27-26 gegen die Schweden, die ja die Deutschen im Viertelfinale rausgeschmissen haben. Erste WM-Medaille für Färöer bei einer U21-Handball-WM. Das noch zum deutschen Handballnachwuchs und dann die Frage an dich. Wie sehr ist deine Tour de France-Vorfreude noch zu bremsen aktuell?
Sie muss nur ein bisschen an Fahrt aufnehmen. Also insofern fängt es aber immerhin schon an. Und jetzt kommt ja bald auch wieder ein neuer Schub an Netflix-Hype mit der Serie, also die ja die Tour de France aus dem letzten Jahr behandelt. Wird leider dann auch das letzte Mal sein, wenn ich das richtig gesehen habe. Also ich glaube, jetzt diese Tour wird jetzt nicht mehr begleitet. Kann man irgendwo auch verstehen, die Einblicke waren sehr besonders und so, aber dass da auch viele sagen, ja, das wird uns jetzt auch ein bisschen too much, kann man auch nachvollziehen. Aber vielleicht schafft man es, über die Serie hinaus den Hype da auch so ein bisschen weiter zu transportieren. Ich meine, es ist die Tour de France. Es ist eines der größten, besonders. Ihr wisst, was ich meine. Sport-Events.
Das Wort, das man immer steigern will, aber es nicht kann.
Nein, Sport-Events, die es auf der Welt gibt und das größte im Radsport. Also insofern muss man da nicht einen großen Hype für kriegen. Ich bin sehr gespannt, was auch die Deutschen da anstellen können. Wir freuen uns sicherlich über den einen oder anderen Etappensieg in der Gesamtwertung. Ja, werden es halt die üblichen Kandidaten unter sich ausmachen. Aber insofern ist sehr gespannt. Vielleicht ist aus deutscher Sicht habe ich zumindest den Eindruck, dass in den letzten Wochen und Tagen sehr viel auf Florian Lipowitz gesetzt wird, der seine erste Tour fährt. Ich bin gespannt.
Ja, ist das Vierschanzentournee-Phänomen. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen. Die Erwartungen werden wieder hochgemacht. Und wenn es dann eben nicht zum Toursieg reicht, Überraschung, weil Tadej Pogacar nimmt auch an der Tour de France teil, dann ist ganz Medien-Deutschland wieder enttäuscht. Aber wir drücken ihm die Daumen, dass es alles ganz gut läuft. Der deutsche Meister übrigens aus dieser Woche heißt Georg Zimmermann. Der will auch seinen ersten Tour-Etappensieg holen. Und das wird auf jeden Fall aus deutscher Sicht spannend, wer mit am Start ist. Lennart Kemner startet nicht bei der Tour. Unterdessen gibt es aber natürlich noch zahlreiche andere deutsche Fahrer, die bei der Grand Tour durch Frankreich das erste Mal seit 2020 nur auf französischem Staatsgebiet am Start sind. Die Teams sind bekannt, könnt ihr euch gerne mal durchklicken, wer da so alles am Start ist. Unter anderem geht's los bei der Teampräsentation, das zum einen, und sportlich dann am Samstag mit der ersten Etappe von Lille nach Lille. Es ist relativ flach in der ersten Woche. Die längste Etappe gibt's direkt am Sonntag, 212 Kilometer. Alles mit Wohlwollen als wellig zu bezeichnen. Ansonsten geht es tatsächlich auch die ersten Tage relativ flach dahin. Nächste Woche Mittwoch gibt es ein Einzelzeitfahren. Am nächsten Freitag geht es von Saint-Malo, sehr schöne Stadt, an die Meude-Bretagne. Da haben wir uns natürlich dann aber schon mal einmal wieder gehört. Meude-Bretagne, Klassikerziel, ein bisschen Berganstieg und dann knallt es richtig rein bis zur 10., 11. Etappe, 14. Juli, Nationalfeiertag. Die ersten 10 Etappen werden ohne Pause durchgefahren, weil eben der Nationalfeiertag ansteht. Am Montag, den 14. Juli, bis dahin keine Pause, für ziemlich viel wellig. Und da gibt es dann auch die ersten ganz großen Bergpunkte und Zeitabstände, die da rausgefahren werden, wenn die Windkanten in der ersten Woche nicht da schon früher für sorgen. Ich freue mich total, bin sehr gespannt, wie es aussieht, wer an deutschen Etappensiegen vielleicht ein bisschen kratzen kann, und dann sind erstmal die Sprinter am Zug und vielleicht können es die Favoriten ja nicht abwarten mit den Angriffen wie im letzten Jahr, und dann ist schon ganz früh ganz viel los bei der Tour. Ich freue mich drauf. Leichtathletik ist auch gewesen. Ich kann es einmal ganz kurz machen. Wir müssen nicht jede Kleinigkeit jetzt an der Stelle besprechen. Es ist zum einen die Team-EM in der Leichtathletik gelaufen. Da ist Deutschland bei der Team-EM auf Platz 3 gelandet. Unter anderem haben Julian Weber und Malaika Mihambo da in Speerwurf und Weitsprung richtig starke Leistungen abgeliefert. Und nicht bei der Team-EM, sondern bei den jamaikanischen Meisterschaften. Kishane Thompson, sechstschnellste 100-Meter-Zeit ever, 9,75 Sekunden. Shelly-Ann Fraser-Pryce wird ihre Karriere übrigens am Saisonende beenden. Und die Frage an dich ist, wenn du schon bei der Tour noch so ein bisschen Vorfreude brauchst, wie sieht es denn bei der Leichtathletik-WM aus, die dieses Jahr in Tokio auf uns wartet?
Da freue ich mich sehr drauf, tatsächlich. Also gerade wenn es dann so wie jetzt mit Fraser-Pryce ihr letztes ganz großer Wettkampf sein wird, ist das natürlich ganz speziell, weil man ja auch gerade im Sport nicht nur diese Höchstleistungen liebt, sondern auch diese emotionalen Momente, sage ich mal, drumherum. Und es ist ja auch, oder hat man so den Eindruck von außen, dass die Leichtathletik dann doch auch unter sich eine große familiäre Bubble ist. Insofern wird es da sicherlich auch den einen oder anderen emotionalen Moment geben, und man hofft aus deutscher Sicht natürlich, dass die Ergebnisse wieder deutlich besser werden. Es sah ja in den letzten Jahren nicht so gut aus insgesamt. Von daher, ja, setze ich da sehr viel Hoffnung hinein. Schauen wir mal.
Ja, und bei der 100-Meter-Strecke sind wir gespannt, was Noah Lyles noch so anstellt. Wir erinnern uns letztes Jahr dieses mega enge Finish bei Olympia im 100-Meter-Finale, wo übrigens der jetzt richtig schnell unterwegs gewesene Thompson ganz knapp ja an Gold gescheitert ist. Also da müssen wir auf jeden Fall ganz genau hingucken. Und dann haben wir noch ganz kurze Neuigkeiten, die uns Benny dankenswerterweise aus Snooker und Darts mitgebracht hat. British Open und die Wuhan Open Qualifiers sind da die prägenden Themen aktuell. Für die deutschen oder deutschsprachigen Nüssler und Ursenbacher sieht es da allerdings nicht so gut aus. Die haben die Qualis deutlich verpasst. Und als nächstes steht dann die Championship League Snooker auf dem Programm. Da ist ein Nachrücker dabei, Umut Dikme. Der ist bei der Q-School eigentlich schon raus gewesen, darf jetzt allerdings dann noch mit dabei sein. Und im Darts gab es die US Darts Masters. Das Ganze hat Luke Humphries gewonnen, der nicht schläft, sondern schlägt. Nathan Aspinall im Finale 8:6. Ein kleiner Tippfehler hier in unserem Dokument, aber wir wissen, was gemeint ist. Danke für den Input. Und dann melden wir uns gleich nochmal wieder mit dem Fußball. Außer wir haben irgendwas vergessen, dann kannst du gerne nochmal dazwischen schreien. David schüttelt den Kopf, und dann melden wir uns gleich wieder mit Club-WM, Frauen-EM, U21-EM und vielem mehr. Bis gleich.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Da sind wir zurück nach der kurzen Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball. Ja, David, sprechen wir erst über die Club-WM. Ich sehe es eigentlich nicht ein. Lass uns doch darüber sprechen, dass in der Schweiz in dieser Woche endlich die Frauenfußball-Europameisterschaft startet. Freitagabend, 21 Uhr gegen Polen, erstes Spiel der DFB-Frauen. Einige Wochen ohne Testspiel, aber mit viel Vorbereitung liegen hinter ihnen. Wie ist dein Blick vor dem Turnier? Du als Fußballexperte, gib uns mal ein kleines Roundup. Was müssen wir denn wissen, bevor es da bei den Eidgenossen losgeht?
Ich glaube insgesamt, dass es eine Europameisterschaft wird, die unfassbar eng ist. Ne? Also wir haben es ja gerade in den letzten Jahren bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften gemerkt, dass das Teilnehmerfeld oder der Kreis der Favoriten immer größer wird. Und das ist so geil, das ist das Schöne und das macht es auch so attraktiv. Das sieht man ja auch an den Tickets oder an den Ticketverkäufen. Also ich glaube,
das ist ausverkauft.
Ja, glaube ich auch. Insofern, auch wenn die Stadien in der Schweiz nicht unfassbar riesig sind, aber ein gewisser Hype ist schon da. Die Leute nehmen das an und es wird mehr Atmosphäre sein, zuweilen wie bei der Clubweltmeisterschaft. Also insofern, wir können uns sehr auf dieses Turnier freuen. Die deutsche Mannschaft ist in einer sehr guten Verfassung, habe ich so den Eindruck. Ist auch personell gut aufgestellt. Tut natürlich immer noch weh, dass zum Beispiel eine Lena Oberdorf nicht dabei ist. Aber ansonsten, warum sollte man mit diesem Team nicht Europameister werden? Ja, es gibt noch viele andere Teams, die dazu die Chance haben. Aber wir haben auf jeden Fall gute Möglichkeiten. Die Gruppe ist nicht ohne natürlich. Gerade in Bezug auf Dänemark und Schweden haben wir auch schon mal so zwei Härtetests in der Gruppe. Also von daher sollte das nicht schief gehen, auf jeden Fall. Aber es ist vielleicht auch eine gute Vorbereitung in Bezug auf die K.O.-Phase. Und ansonsten haben wir alle üblichen Verdächtigen. Also die Spanier, Norwegen, die Schweizer eher weniger. Da wurde, ich weiß nicht, ob ihr das draußen mitbekommen habt, die sollen wohl ein Testspiel gegen die U15 vom FC Luzern.
Ja, jetzt hängt das nicht. Ach, jetzt kommst du damit. Mein Gott.
Ja, und da haben sie wohl ziemlich auf die Nuss bekommen. Ja, ich wollte es doch nur, weil wir müssen auch hier über Sachen reden, die auch ein bisschen viral gegangen sind. Ich hänge es ja jetzt auch nicht groß auf. Aber auf jeden Fall, ja, stehen sie jetzt in der Öffentlichkeit halt auch nicht so gut da. Ne? Insofern bin gespannt, ob sie das jetzt auch in ihrer Gruppe widerlegen. Ist jetzt mit Norwegen, Island und Finnland auch nicht so ohne. Und ansonsten auch die Gruppe D mit England, Frankreich und die Niederlande hat es richtig schön in sich. Wales, da bin ich sehr gespannt, was die uns so zeigen können. Also all in all eine sehr ausgeglichene Europameisterschaft, spannende Spiele. Und ich hoffe auch, dass vielleicht eine gewisse Anzahl der Zuhörerschaft bei uns vielleicht auch Karten hat. Wäre cool.
Ja, falls jemand von euch da ist, schickt uns gerne Insta-Stories. Wir posten das dann gerne. Unser EM-Reporter David Müller hat da schon beste Erfahrungen mitgemacht. Zum Beispiel gestern vor einem Jahr beim Regenspiel in Dortmund. Deutschland gegen Dänemark, wenn ich mich recht erinnere. Ne?
Genau.
Da waren Johannes Danzer und David Müller vor Ort. Genau so war es. Ich habe glaube beide nicht sogar Sprachnachrichten geschickt. Genau, das wäre doch cool, wenn wir das jetzt in der Schweiz auch mitbekommen. Viel Spaß auch an Podcast-Kollegin oder Hauptsache Podcast-Gästin hier an dieser Stelle, Sophie Affelt, die das Ganze für Sport 1 begleiten wird. Beste Grüße dahin. Da natürlich auch die Empfehlung, alles zu schauen, was sie da so crossmedial raushaut. Denn morgen geht's schon los. Island gegen Finnland, 18 Uhr, erstes Spiel. Das offizielle Öffnungsspiel dann wahrscheinlich aber eher um 21 Uhr. Schweiz gegen Norwegen. Die Deutschen, wie gesagt, steigen dann am Freitag ein, also erst Gruppe A, dann Gruppe B, dann Gruppe C, dann Gruppe D. So ist das dann mit Spieltag Nummer 1. Im TV seid ihr richtig aufgehoben bei ARD, ZDF und DAZN. Und dann würde ich sagen, können wir sagen, bei der deutschen Mannschaft ist alles drin. Ich habe so ein bisschen was bei Gipfeltreffen mit Rachel Rienast über Fußball-MML gehört. Da wurde auch gesagt, ja, so ein bisschen alles möglich. Gerade auch der Fakt, dass sie eben wenige Vorbereitungsspiele oder jetzt lange keins mehr gemacht haben, der hat mich so ein bisschen in Staunen gebracht. Aber ich vertraue da jetzt Christian Wück mal und gebe ihm den U17-WM-Bonus. durfte ich ihn ja auch mal kurz sprechen, da, nachdem die aus Indonesien damals wiedergekommen sind mit den DFB-Junioren. Drücke die Daumen. Und dann werden wir das natürlich hier auch begleiten. Wir machen mal weiter. Nicht mit dem Bundesliga-Termin, lass uns ganz kurz über die Club-WM sprechen, denn die Bayern haben das Viertelfinalticket sicher gemacht. Unterdessen aber auch schon einige andere spannende Partien dabei gewesen. Klar, die Club-WM-Begeisterung ist jetzt nicht allzu hoch. Wir können sagen, dass Inter Mailand rausgeflogen ist gegen Fluminense, die nach wie vor ein richtig gutes Turnier spielen. Die Bayern haben gegen Flamengo ihr Achtelfinale gewonnen. Chelsea ist weiter, ebenso wie Palmeiras, die im brasilianischen Duell Botafogo schlagen. PSG schlägt Messis Inter Miami 4:0 und das ist ja die News von heute Nacht. City gegen Al Hilal 3:4 nach Verlängerung. Zwei Achtelfinals stehen noch aus. Dein Blick auf die Club-WM gerne.
Also als ich das Ergebnis heute Morgen von City gegen Al Hilal gesehen habe, ist mir erstmal der Kaffee aus der Hand gefallen. Also 3:4 nach Verlängerung und also man macht sich ja auch manchmal ein bisschen lustig über den saudi-arabischen Fußball. wenn man auch sagen muss, wie viel Saudi-Arabien steckt wirklich in Al-Hilal, kann man auch mal in Frage stellen. Aber insofern, ja, spannend, auch wenn, wie gesagt, der Hype über diese Club-WM, und da kann ich mich anschließen, jetzt nicht so wahnsinnig riesig ist, ist es trotzdem spannend, wenn man auch solche Ergebnisse hat, auch wie mit Inter Mailand zum Beispiel. Und insofern, ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Real Madrid gegen Juventus, sehr spannendes Spiel heute Abend um 21 Uhr. Die Dortmunder spielen ihr Achtelfinale dann quasi morgen um 3 Uhr gegen Monterrey. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das für den BVB ein Stolperstein sein könnte. Und ansonsten freuen wir uns dann auf die Viertelfinals. Die Teams, die da dabei sind, Chelsea, Palmeiras, wie gesagt, Fluminense. Also insofern, auf jeden Fall ist es kein unspannendes Turnier, aber den ganz großen Hype wird das jetzt nicht mehr bekommen. Das muss man fairerweise auch dazu sagen. Obwohl ich, was ich auch interessant finde, so als kleiner Randfakt, wie viel Rio de Janeiro dabei ist. Wobei Fluminense ist jetzt das einzige Team. Ich weiß nicht, ob du den Social Media Posts gesehen hast.
Ich glaube nicht.
Da hat Fluminense an die beiden Konkurrenten, also Botafogo, die ja ausgeschieden sind gegen Palmeiras, und Flamengo, die ja gegen Bayern rausgeflogen sind, dann geschrieben, also die beiden so verlinkt und mit der Frage, wie in Rio de Janeiro gerade so das Wetter ist oder so. Also insofern, ja, hat man die Stadtrivalen da auch noch so ein bisschen gefoppt, und insofern die beiden Achtelfinals jetzt noch, und dann beginnen, meine ich, am Samstag die Viertelfinals. Da auf jeden Fall dann auch mit den Bayern, die gegen Paris spielen. Also das hat doch durchaus ordentlich Musik.
Freitag 21 Uhr, Fluminense Al-Hilal, erstes Viertelfinale. Und dann gibt es ja quasi Samstag 3 Uhr, 18 Uhr und 22 Uhr die anderen Viertelfinals. Das wird jetzt das zweite Spiel sein, was ich bei der Club-WM übrigens gucke. PSG gegen Bayern, das Spiel, was viele andere am 1. Juni in der Allianz Arena hätten sehen wollen, gibt es denn jetzt also am 5.7. Wo spielen die überhaupt? In Miami?
Nee, in Atlanta.
In Atlanta. Im ach ja, guck mal, das ist ja auch ein geiles Stadion. Das
oh stimmt. Ja.
Hoffen wir mal, dass auch sich jemand rein verirrt. Das wäre vielleicht auch noch ganz nett.
Schön.
Das Spiel werde ich tickern. Mal gucken, ob noch ein paar Tore fallen. Zu Man City will ich noch ein Wort verlieren. Sag mal, welches Club-WM-Spiel die zuletzt mit 0 Gegentoren abgeschlossen haben? Ganz richtig, das gegen Al-Ain. Wer stand gegen Al-Hilal und gegen Juve im Tor? Richtig, Ederson. Wer stand gegen Al-Ain im Tor?
Ich habe nicht mehr gemacht. War da nicht.
Stefan Ortega.
Ach so. Ah, okay.
Das war das zweite Club-WM-Spiel, was City gemacht hat. Vielleicht lag es daran, ich stelle nur Thesen an. Weiter geht es jetzt bei uns hier im Podcast noch mit der U21-EM. Da haben wir natürlich ja auch spektakuläre Spiele gesehen in den letzten Tagen. Die DFB-Union haben es sowieso sehr spannend gemacht. Und im Finale gegen England war es am Ende das Aluminium und mehrere Male wenige Zentimeter, die Deutschen dann doch noch vom Triumph trennen. Es gab in der Historie der U21-EM selten Verlängerungen ohne Elfmeterschießen. Dieses Mal aus deutscher Sicht leider schon. Die Engländer gewinnen 3-2 in Bratislava.
Ja, sehr, sehr schade. Ich glaube, da haben wir alle so ein Stück weit gelitten. Es war ein geiles Finale. Man muss natürlich fairerweise auch dazu sagen, dass insbesondere die erste Halbzeit die Engländer uns klar dominiert haben. Also insofern, da hätten sie auch, wie haben sie zur Pause geführt? Ich glaube 2-1 oder 2-0. Auf jeden Fall hätten sie da das Spiel schon entscheiden können. 2-1, genau. Das erste Tor für Deutschland kam, glaube ich, ganz, ganz kurz vor der Pause.
45 plus 1.
Genau, ja, so, genau. So ein bisschen aus dem Nichts. Insofern waren die Engländer da aber klar besser. Deutschland im zweiten Durchgang dann besser. Insofern, es war ein tolles Finale. Fußballerisch hat absolut Spaß gemacht. Und dann natürlich die beiden Lattentreffer. Ich glaube, 90 plus X und dann nochmal 120 oder kurz davor. Ja, so ist halt manchmal auch Fußball, die Dramatik. Aber insofern Glückwunsch an die Engländer, der zweite Titel in Folge. Und ja, dann starten wir in ein paar Jahren den nächsten an.
Und der vierte insgesamt. Beide davor dreimal eingeheimst, die Deutschen 2021 zuletzt und die Engländer jetzt als Titelverteidiger erfolgreich gewesen. Gratulation an die Young Lions. Und dann darfst du uns gerne noch zum Gold Cup, der auch in den USA und in Kanada ausgetragen wird, updaten, bevor wir dann ja auch fast schon durch sind mit unserem Programm. Also gerne noch mal ein bisschen was aus Nordamerika.
Ja, es ist ja krass, dass das eigentlich eher untergeht, neben Club-WM und so weiter, dass ja ausgerechnet in den USA eigentlich ja noch ein ganz anderes wichtiges Turnier stattfindet. Fassen wir vielleicht einmal kurz zusammen. Soweit sind die Favoriten alle durchgekommen. Ausnahme Gastgeber Kanada, die sind jetzt im Viertelfinale gescheitert. Im Elfmeterschießen an Guatemala. Das ist, glaube ich, eine sehr große Überraschung. Übrigens, Kanadas Nationaltrainer Jesse Marsch, wir kennen ihn noch aus Leipzig. Ja, die Trainerkarriere, da hat er sich zumindest jetzt nicht so viel verbessert. Aber insofern, das Halbfinale findet jetzt am Mittwochmorgen statt. Die USA spielt, wie gesagt, gegen Guatemala und Mexiko gegen Honduras. Also, wenn ihr auch da mal Lust habt, schaltet mal rein. Läuft bei Sport Digital, meine ich.
Genau so ist es. Donnerstag 1 Uhr, Donnerstag 4 Uhr, finde ich hier. Also viel Spaß beim Nicht-Schlafen. Aber das sind wir schon gewohnt für die Leute, die Club-WM erfahren sind. Ansonsten dreht sich natürlich viel jetzt um den Voltemade-Deal. Alles rund um Transfers, Spieltermine und so sprechen wir dann aber natürlich allerspätestens in unserer Saisonvorschau an, die wir auch schon grob geplant haben. Das wird es natürlich auch wieder geben, inklusive Tippspiel. Schreibt uns auch da gerne, falls ihr mit uns wieder eine Kick-Tipp-Saison in der Bundesliga bestreiten wollt. Gerne bei Instagram @onthepitch_pod und dann darf David gerne noch ein bisschen Werbung machen für seine entweder neueste Folge oder eine, die kommt. Und dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Einspringen und diese schnelle Folge, damit du ganz schnell wieder vor den Wimbledon schwimmen kannst.
Ja, danke auch immer für die Einladung. Macht ja großen Spaß, wenn ich auch mal die Chance habe, auch über den großen Sporttellerrand mal hinausgucken zu können. Ich überlege gerade, kann ich gerade Werbung machen? Achso, naja klar, ich habe jetzt in ein paar Tagen kommt eine Special-Folge mal wieder raus. Ich hatte Niklas Löwendorf, der ja viel für Sport1 unterwegs ist und den Fußballinteressierte durchaus das ein oder andere Mal schon mal einen Doppelpass gesehen haben. Haben wir mal eine nette Folge zusammen gemacht. Er war ja zu den regulären Folgen schon mal da und jetzt hat er mal ein bisschen ausführlich über sein Leben erzählt. Ist ja nur geringfügig älter als wir. Also insofern auch noch ein relativ junger Sportjournalist, der auch noch einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Also insofern, wenn ihr auch da Interesse habt, hört in die Folge rein und schreibt den gerne. Und ansonsten, ja, freue ich mich dann auch auf die neue Saison. Und wie gesagt, danke für die Einladung und viel Spaß weiterhin im Sportsommer.
Ja, genau. Das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank und habt eine schöne Woche. Nächste Woche dann vielleicht wieder hoffentlich im klassischen Du. Aber ihr merkt schon, David kommt hier langsam richtig gut rein.
Ja, oder?
Perfekter Gast. Ja, macht's gut.
Macht's gut, ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.